ARD.
Die grundlegende Schwäche der westlichen Zivilisation ist Empathie, die Ausbeutung von Empathie. Die Empathiereaktion ist ein Fehler. Es braucht mehr rücksichtsloses Durchgreifen, um die US-Gesellschaft zu retten. Das meint der reichste Mann der Welt und Trump-Einflüsterer Elon Musk. Und wir staunen, ist soziale Empathie nicht eine Grundvoraussetzung menschlicher Kommunikation und eine zentrale zivilisatorische Leistung? Und noch viel weitreichender ist das Miteinander, das sich in den anderen hineinversetzen können, nicht sogar fest verankert in unserem Menschsein und damit eine Voraussetzung für körperliche und psychische Gesundheit. Unser heutiger Gast meint jedenfalls, wir brauchen mehr Miteinander und sie kann argumentieren mit neuesten Erkenntnissen der Neurobiologie. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Nicole Strüber, zugeschaltet per App. Hallo.
Ja, guten Morgen, Herr Schmieding. Freut mich hier zu sein bei Ihnen in der Sendung.
Wir freuen uns auch. Nicole Strüber ist Neurobiologin und Wissenschaftsautorin. Unser soziales Gehirn, warum wir mehr miteinander brauchen, ist der Titel des Buches. Sie erklärt darin, warum Nähe zu anderen Menschen so wichtig ist, warum es problematisch und ungesund ist, wenn ein geregeltes und erfülltes Miteinander immer weniger Raum im Alltag einnimmt, was die neurobiologischen Grundlagen dabei sind, welche Rolle die Ausschüttung von Oxytocin spielt und warum Streicheln sehr gesund sein kann. Frau Strüber, was stimmt denn nun? Haben wir zu wenig oder zu viel Empathie in unseren westlichen Gesellschaften, wie Elon Musk sagt?
Also Sie hatten das eben in der Anmoderation schon angedeutet. Also ich gehe davon aus, dass wir eher zu wenig haben. Wenn wir mit unseren Mitmenschen mitfühlen und aufeinander achten und die Belange im Blick haben, dann ist das eigentlich schon eine wesentliche Voraussetzung für ein gelingendes Miteinander, jetzt im Alltag des Einzelnen, aber auch auf politischer Ebene und damit eben halt eine wesentliche Voraussetzung für eine funktionierende Gesellschaft, würde ich sagen.
Hat Herr Musk denn einen Punkt, wenn er sagt, übertriebene Empathie kann uns auch handlungsunfähig machen?
Das ist eine komplexe Frage. Also dazu würde ich einmal, glaube ich, kurz gerne sagen, dass es unterschiedliche Komponenten der Empathie gibt. Also da ist einmal das Mitgefühl, dieses warme Gefühl, das wir haben. Wir wollen anderen helfen. Und dann gibt es auch das Mitleiden, also das Mitschwingen mit dem Schmerz des anderen. Und wenn man davon zu viel hat, kann das durchaus handlungsunfähig machen. Aber dieses Mitgefühl, wenn wir das haben, dann, also davon können wir eigentlich nicht zu viel haben. Aber ich glaube, das meinte eben halt dann der Herr Musk auch, dieses Mitgefühl eher. Und da ist, glaube ich, das Problem, da kann eine Handlungsunfähigkeit daraus entstehen, dass wir immer versuchen, alle Erfordernisse, die sich aus dem Mitgefühl heraus ergeben, dass wir die alle versuchen umzusetzen, oder an Regelwerken zu verankern. Und da Menschen sich sehr unterscheiden in ihren Bedürfnissen und in den Erfordernissen, kann das, glaube ich, ein Problem ergeben. Aber das ist nicht das Gefühl sozusagen, was handlungsunfähig macht, also dieses Mitgefühl, sondern eben halt der Versuch der Umsetzung.
Ihr Thema ist das Miteinander. Man hat in den Neurowissenschaften lange Zeit das einzelne Gehirn untersucht. Nach Lektüre Ihres Buches und diesem Plädoyer fürs Miteinander könnte ich zu dem Schluss kommen, jedes einzelne Gehirn ist viel stärker auf Interaktionen mit anderen Gehirnen und auf soziale Interaktionen gepolt, als wir lange Zeit gedacht haben. Meint das Ihr Begriff soziales Gehirn?
Ja, ich wollte damit darauf hinaus, dass unser Gehirn einen großen Teil seiner Kapazitäten eben halt darauf verwendet, also nicht darauf verwendet, zu denken und andere kognitive Operationen durchzuführen, sondern eben halt uns in unserer sozialen Welt navigieren und reifen zu lassen. Und es wird eben halt auch durch diese soziale Welt sehr stark beeinflusst. Deshalb entsprechen Neurowissenschaften oder die widersprechen überhaupt nicht dem systemischen Gedanken.
In Ihrem Buch geht es unheimlich oft um diesen Zustand der Verbundenheit. Ich glaube, Sie nennen das einen synchronisierten Zustand. Nennen Sie uns mal ein Beispiel für diesen wunderbaren Zustand, dass zwei oder mehrere Menschen ja gemeinsam schwingen.
Genau, das kann einerseits passieren, wenn sie direkt in ihrem Verhalten synchronisiert sind, wie zum Beispiel, wenn Fans im Fußballstadion Parolen skandieren oder wenn man Sport treibt, rudert zusammen oder Ballett tanzt, also so synchron, oder wenn man im Konzert applaudiert. Manchmal bringen sich Menschen aber auch unbemerkt in Schwingung, in Gleichschwingung sozusagen, wenn sie zum Beispiel im Gleichschritt spazieren gehen. Und dann können das auch Zustände sein, in denen Menschen einfach vertrauensvoll und zugewandt miteinander agieren und sich dann ihr Inneres synchronisiert, ihre Physiologie. Also zum Beispiel beim Restaurantbesuch, wenn man gleichzeitig einen Schluck Wein dann auch trinkt oder wenn Eltern und Kind miteinander interagieren. Also dann synchronisiert sich auch das Innere.
wenn die Synchronisation und der Gleichklang so wichtig sind, also was dabei im Inneren passiert, darüber werden wir gleich noch reden, heißt das, dass wir heutzutage in unserer Gesellschaft, in der es ja ganz viele Individualisierungstendenzen gibt, in der es auch viel Einsamkeit gibt, heißt das, dass wir da teilweise gegen unsere Natur leben?
Auch das ist keine ganz einfache Frage. Es ist grundsätzlich genau so, also wie Sie schon andeuten, dass dann, wenn wir uns einsam fühlen, wir eher krank werden und miteinander schützt uns davor. Aber es liegt auch in der menschlichen Natur, dass wir uns an die, also an die Umstände anpassen können, dass wir sehr anpassungsfähig sind. Und da ist es so, wenn wir eine sehr stressreiche Umwelt haben, dann passen wir uns daran an mit einem sehr leistungsfähigen Stresssystem. Das wiederum hat den Nachteil, dass wir schneller sterben, schneller krank werden. Und wenn wir eine Umwelt in Sicherheit haben, dann passen wir uns eher daran an, schütten andere Stoffe aus und investieren mehr in Beziehungen. Und dieser Weg, der hält uns dann auch gesund. Und diesen Weg, den wollen wir eigentlich. Mhm. Aber in der Natur, streng genommen, liegen beide Wege.
Mhm. Jetzt leben wir ja andererseits in einer Zeit, in der wir permanent vernetzt sind mit hunderten Menschen. Jeder hat den ganzen Tag bestimmt 10 WhatsApp-Chats offen. Es gibt Social Media, es gibt Diskussionsforen. Eine Hörerin schreibt, Sonja Kolling-Bost, das sei aber doch in Wirklichkeit der Todesstoß des Miteinanders. Wie werten Sie es? Welchen Stellenwert hat denn dieses digitale Miteinander?
Also ich würde auch sagen, das ist kein Miteinander, das ist keine Verbundenheit, das ist eher Vernetzung, eine ganz, ganz oberflächliche Befriedigung dieses Bedürfnisses nach Miteinander, und synchronisieren tun wir da bestimmt nicht.
Ist ja auch interessant, dass Leute offenbar heute nicht mehr miteinander telefonieren wollen, sich aber gegenseitig 5 Minuten lange Audionachrichten per WhatsApp schicken. Das erzählt ja auch etwas.
Ja, ich finde das auch ganz problematisch, wobei ich mich da auch selbst leider überhaupt nicht rausnehmen kann. Auch ich schicke gerne Voicemails, da kann man strukturiert und gebündelt mal eben seine Gedanken rüberbringen, und Telefonat würde irgendwie 20 bis 30 Minuten dauern vielleicht, und dafür hat man keine Zeit, oft ich auch leider nicht. Und ich finde das aber ganz schrecklich, also ich finde es auch schrecklich, dass ich das selbst auch mache, obwohl ich eigentlich weiß, wie wichtig das ist, aber trotzdem immer wieder.
Nicole Strüber ist heute unser Gast. Ich sage nochmal den Buchtitel, Unser soziales Gehirn, warum wir mehr Miteinander brauchen. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine erste Frage.
Nimmt die Gehirngröße des Homo sapiens weiter zu oder ist ein Zeitraum von knapp 40.000 Jahren zu kurz, um dies festzustellen?
Frau Strüber.
Also dazu, zur Größe des Gehirns, da muss ich sagen, kenne ich keine Studien. Aber es ist auch nicht so, dass sich die Qualität des Gehirns an der Größe jetzt bemisst. Also es ist vielmehr die Effizienz, mit dem das Gehirn eben halt auf seine Umwelt reagieren kann, sozusagen, und die jetzt eben halt ein Merkmal für Qualität ist. So, also das, da werden dann auch Nervenzellverschaltungen stabilisiert, wenn man sich an seine Umwelt anpasst. Also das ist nicht so, das ist einfach irgendwie, je größer, desto besser. Dass das jetzt gilt.
Wir haben vorhin gesprochen über diesen Zustand der Synchronisierung, dass man gemeinsam schwingt, dass man ein Miteinander spürt. Lassen Sie uns mal drauf schauen, was dabei eigentlich passiert. Im Buch steht der schöne Satz, sinngemäß, Einsamkeit ist das Verlangen nach Oxytocin, ähnlich wie Hunger, und signalisiert, dass wir Nahrung brauchen. Wie wichtig ist denn dieses Hormon bei der Synchronisierung mit anderen?
Ja, dieses Oxytocin, das scheint die Synchronität eben halt zu begünstigen. Das sieht man zum Beispiel auch an Experimenten. Da wird dann Oxytocin zum Beispiel per Nasenspray verabreicht, und das verstärkt die Synchronität im Verhalten. Zum Beispiel, wenn Menschen tanzen und wenn die dann Oxytocin per Nasenspray bekommen, dann tanzen sie etwas synchroner. Und man sieht auch, dass Menschen, die mehr körpereigenes Oxytocin ausschütten, dass die auch mehr zur Synchronität neigen. Und andersherum, das ist total interessant, auch verstärkt die Synchronität wiederum die Oxytocin-Freisetzung. Und das verstärkt sich dann gegenseitig, ist so eine positive Rückkopplung dann wahrscheinlich.
Ich habe mir die schöne Formulierung rausgeschrieben, Oxytocin ist das physiologische Korrelat von Trost. Was meint das?
Genau, also Oxytocin wird auch ausgeschüttet, also jetzt wird einfach so miteinander ausgeschüttet, zum Beispiel auch, wenn Kinder getröstet werden, also wenn Kinder belastet sind und dann zu ihren Eltern oder zu anderen Bindungspersonen gehen und getröstet werden wollen, dann wird Oxytocin ausgeschüttet. Und dieses Oxytocin, das ist eine wichtige Wirkung des Oxytocins, kann die Stresshormonfreisetzung hemmen, also reduzieren. Das heißt, wir beruhigen uns dann. Wenn wir Oxytocin ausschütten, das Stresssystem beruhigt sich. Und deshalb ist das eben halt auch, ja, dann Trost, ne? Also Beruhigung im sozialen Miteinander. Mhm.
Interessanterweise, und das ist auch eine Information aus dem Buch, macht uns ein hoher Oxytocin-Spiegel aber nicht nur zu, ich sag mal, unkritischen Kuschelbären. Wir werden auch unter Oxytocin wesentlich kompetenter darin, das Gegenüber zu beurteilen. Inwiefern steigt denn da unsere Urteilsfähigkeit?
Ja, das wurde in Studien gezeigt, dass das Oxytocin unsere Fähigkeit fördern kann, die Gefühle des anderen an dessen Mimik oder dessen Blick zu erkennen und selbst schon so leise versteckte Emotionen eben halt zu erkennen. Also auch da wird in Experimenten wird dann immer Oxytocin per Nasenspray gegeben und dann wird immer geguckt, was passiert. Also dann wird eine Verbesserung der Fähigkeiten angeschaut zum Beispiel. Und so war das auch in diesem Experiment. Wenn die Menschen Nasenspray bekommen hatten, dann konnten sie anschließend besser die Emotionen anderer erkennen.
Wir hören eine nächste Frage.
Warum tun sich gerade Erwachsene oft so schwer damit, echte neue Freundschaften zu schließen? Und wie gelingt es, mit zwischenmenschlichen Enttäuschungen besser fertig zu werden?
Ja, das sind jetzt zwei Fragen. Ja, das eine ist also ich würde nicht sagen, dass sich gerade Erwachsene damit besonders schwer tun, aber also es, wie man eben halt sich auf andere Menschen einlässt, also welche Neigung man hat, sich auf andere Menschen einzulassen, wird in der frühen Kindheit geprägt. Also da kommen wir sicherlich vielleicht gleich noch drauf. Und das stabilisiert sich natürlich so ein bisschen im Erwachsenenalter. Also manche Menschen haben dann in der frühen Kindheit eben halt schon eine große Neigung, sich auf andere Menschen einzulassen, und anderen Menschen fällt das schon in der Kindheit ein bisschen schwerer. Und das stabilisiert sich dann so ein bisschen, ne, durch das ganze Leben. Menschen, die in der Kindheit schon Schwierigkeiten haben, die gehen dann weniger auf Menschen ein und haben dann auch weniger positive Rückmeldungen, und so wird das dann immer problematischer. Und wenn diese Menschen dann erwachsen sind, ja, dann fällt ihnen das noch schwerer. Also das ist, glaube ich, eher so der Zusammenhang. Und ja, wie man mit Enttäuschungen umgeht, das war die zweite Frage. Da kann man, glaube ich, nur sagen, nicht entmutigen lassen. Es ist schon in uns drin, dass wir eben halt auch neue Bindungen immer wieder eingehen. Und wenn man da eben halt wirklich das Miteinander mit anderen sucht, also aktiv damit umgeht, vielleicht ja in irgendwelche Gruppen, jetzt Eintritt, Chor, Sportverein oder so, und da versucht, Kontakte zu finden, dann kann einem dieses soziale Miteinander, glaube ich, auch am allerbesten von sozialen Enttäuschungen ablenken.
Kann man so weit gehen zu sagen, Sie haben das eben angedeutet, die Biochemie des Miteinanders, die uns das ganze Leben dann begleitet und damit ja auch unsere Kompetenz, unsere Gehirne mit anderen zu synchronisieren oder einfacher gesagt Freunde zu finden oder fröhlich gemeinsam zu sein, da wird tatsächlich die Grundlage in der Kindheit gelegt. Wie genau?
Ja, das ist eine komplexe Frage. Ich versuche, mich zu strukturieren. Also es ist so, dass dieses Oxytocin, es ist ganz wichtig für unsere Neigung zum Miteinander, für unsere Motivation, uns auf soziales Miteinander einzulassen, für unsere Fähigkeit im Miteinander uns auch zu entspannen. Dafür ist dieses Oxytocin sehr wichtig. Und diese Funktion des Oxytocins, die wird in der frühen Kindheit beeinflusst. Also man kann auch sagen geprägt. Das hört sich aber immer so an, als sei das ganz unwiederbringlich. Trotzdem nutze ich diesen Ausdruck häufiger. Also es wird in der frühen Kindheit beeinflusst, wie dieses System funktioniert. Es wird einerseits beeinflusst, wie viel davon ausgeschüttet wird, und es wird andererseits beeinflusst, wie gut dieses Oxytocin wirken kann. Dazu muss man wissen, dass Oxytocin und jede solche andere Stoffe auch immer an ihre Bindungsstellen binden müssen, an ihre Rezeptoren. Und es wird in der frühen Kindheit beeinflusst, wie viel von diesen Rezeptoren da sind, also langfristig ausgeprägt werden. Das geschieht über einen epigenetischen Mechanismus. Und da zeigen Studien zum Beispiel, dass Kinder, die zum Beispiel vernachlässigt werden, dass die als Erwachsene dann tendenziell weniger Oxytocin ausschütten und auch diese Bindungsstellen, diese Rezeptoren oder dass das Gen für diese Bindungsstellen vermehrt epigenetisch abgeschaltet ist. Mhm. Also auch wenn Kinder vernachlässigt werden, aber auch zum Beispiel, wenn die Mütter weniger engagiert sind, weniger mit den Kindern sprechen, ihnen Nähe geben und so.
Wie wichtig ist dabei ganz konkret die Berührung, also das Streicheln, also auch die körperliche Berührung bei der Ausschüttung von Oxytocin?
Ja, das ist, finde ich, ganz spannend, denn Berührungen sind ein ganz mechanisches Mittel, eine ganz mechanische Methode, um eben halt an diesen Stoff zu kommen. Wir können auch gleich nochmal, ich habe immer vom Nasenspray gesprochen, da müssen wir uns ganz deutlich machen, also Nasenspray ist keine Möglichkeit, also das kann auch Nebenwirkungen haben, also das nur mal, das ist meine Beipackzettelinformation gerade, aber Berührungen sind eine ganz mechanische Methode, um an den Stoff zu kommen. Wir haben in der Haut, also in der behaarten Haut oder in der Haut, die eigentlich behaart wäre, wären wir jetzt noch ein Affe oder eben halt, bei manchen männlichen Wesen ist das auch noch sehr ausgeprägt, aber also diese eigentlich behaarte Haut, also damit meine ich jetzt nicht die Handinnenflächen, sondern zum Beispiel den Unterarm oder sowas, in dieser Haut, da sind so Mechanorezeptoren, die sogenannten C-taktilen Rezeptoren, und wenn wir gestreichelt werden, wenn wir also einfach so langsam gestreichelt werden, dann greifen diese Rezeptoren diese Stimulation auf und senden das Signal ans Gehirn und dort wird Oxytocin ausgeschüttet und unsere Stresshormonfreisetzung gesenkt, unsere Angst- und Schmerzwahrnehmung, all das wird gesenkt und eben halt Oxytocin freigesetzt. Wichtig ist,
ja, machen Sie weiter,
dass die eben halt am liebsten eine Geschwindigkeit von 3 Zentimetern die Sekunde haben. Das sage ich dann immer gerne mit Stoppuhr streicheln. Aber ja, das ist natürlich Blödsinn.
Also es gibt tatsächlich eine Studie, die herausgefunden hat, dass Streichelbewegungen mit einer Geschwindigkeit von was? Von 3 Zentimetern pro Sekunde besonders effektiv sind.
Genau, also das ist so das Fenster, in dem man diese Rezeptoren am besten aktivieren kann. Und das ist der Mittelpunkt des Fensters sozusagen. Also das ist die Lieblingsgeschwindigkeit. Je näher an diese 3 Zentimeter die Sekunde, desto besser reagieren die. Die reagieren auch mit einer langsameren oder schnelleren Geschwindigkeit, aber eben halt am allerbesten auf diese Geschwindigkeit. Und wir streicheln ganz intuitiv mit der richtigen Geschwindigkeit, also wir brauchen keine Stoppuhr, aber wenn wir gestresst sind, dann streicheln wir schneller.
Im Buch ist das schöne Beispiel von dem Mädchen, wo die Mama das Mädchen ins Bett bringt. Und was sagt das Mädchen dann irgendwie, weil die Mutter gestresst ist?
Genau, das hat mir eine Seminarteilnehmerin mal erzählt. Sie würde jeden Abend ihre Tochter streicheln, was ich total toll finde. Und manchmal würde die Tochter sagen, oh Mama, jetzt streichel nicht so genervt. Und das ist dann so ein Stressstreicheln. Da ist die Mutter wahrscheinlich einfach gestresst, ist mit ihren Gedanken irgendwo anders. Und dann streichelt sie einfach schneller.
Aber das zeigt, wie empfindlich wir dafür sind und wie wichtig auch die richtige Geschwindigkeit ist. Wenn wir jetzt sagen, 3 Zentimeter pro Sekunde, wir bringen das jetzt bei, dass ein Roboter uns so streichelt. Hätte das die gleiche Ausschüttung von Oxytocin, die gleiche Wirkung? Weiß man das?
Ja, da hat man auch Studien gemacht und da gibt es tatsächlich dann auch genau eine Studie, die das auch mit diesen 3 Zentimetern die Sekunde untersucht hat. Da wurden Menschen, ich muss mich jetzt konzentrieren, dass ich das auch noch richtig hoffe, ich sage nichts Falsches, es ist, wenn ich diese Studien jetzt versuche, in meinem Gehirn zu finden. Da wurden Menschen gestreichelt von Robotern und zwar entweder mit einer Geschwindigkeit von 3 Zentimetern die Sekunde oder von 30 Zentimetern. Glaube ich, waren das die Sekunde. Und währenddessen haben sie Bilder bekommen Bilder von Gesichtern und haben die einfach gesehen und anschließend sollten sie beurteilen, welche Menschen sie sympathisch fanden, zu welchen Menschen sie sich hingezogen fühlten. Und da zeigte sich, dass die Versuchspersonen sich zu denen hingezogen fühlten, die sie gesehen haben, während sie mit einer geringen Geschwindigkeit mit diesen 3 Zentimetern die Sekunde gestreichelt wurden. Und also das schien eben halt ihre Wahrnehmung, ihre Sympathie beeinflusst zu haben. Also ne, diese Streichelgeschwindigkeit, das ist das eine, was da rauskam. Also das ist wirklich, dass diese Streichelgeschwindigkeit, diese Stimulation dieser C-taktilen Rezeptoren beeinflussen kann, ob man Menschen sympathisch findet oder nicht. Und das andere, was eben halt hier deutlich wurde, ist, dass eine Roboterberührung auch funktioniert, uns auch beeinflusst. Und das konnte auch noch in weiteren Studien gezeigt werden. Da haben zum Beispiel dann Roboter Menschen gestreichelt, während sie einen Thriller geguckt haben. Und daraufhin haben sich die Menschen auch beruhigt und hatten anschließend eine bessere Bindung zu diesem Roboter. Also ja,
möglicherweise werden uns Roboter ja dann demnächst dann in der Pflege begleiten. Dann können wir später vielleicht nochmal drüber sprechen. Wir haben ganz viele Zuschriften. Hiltrud Hausner aus Bad Heilbrunn hat uns geschrieben: Wie kann man die Oxytocin-Ausschüttung fördern? Gibt es Umwelteinflüsse, Sonne oder Nahrung, Vitamine, Mineralstoffe, die das fördern? Und was blockt diese Ausschüttung? Jetzt haben wir einen Faktor ja schon genannt, die Berührung. Wie kann man Oxytocin noch fördern, wenn die Frau danach fragt?
Berührung ist, wie gesagt, eine ganz wichtige Methode. Dann aber auch Synchronität. Ich habe es eben schon mal angedeutet, dass auch Synchronität die Oxytocin-Freisetzung fördern kann. Also wenn wir eben halt synchron miteinander interagieren.
Zum Beispiel tanzen oder zusammen Sport machen.
Genau. Und da können wir auch gleich nochmal vielleicht im Detail drauf eingehen. Also es gibt da auch so ein Spiegelspiel, was ganz wichtig ist. Also das hat auch in Bezug auf Pflege eine große Bedeutung. Ich will da jetzt in diesem Punkt nicht zu weit ausholen, aber das ist eben halt ein wichtiger Faktor, eine wichtige Methode und auch gerade im Zusammensein mit Kindern, auch so zum Beispiel so Klatschspiele oder Abzählreime, also das wurde jetzt nicht alles im Detail in Studien gezeigt, aber es wurde zum Beispiel in Studien grundsätzlich gezeigt, dass dieser Zustand der Synchronität auch Kooperation zum Beispiel fördert. Und es wurde dann auch in einer anderen Studie gezeigt, dass so ein Klatschspiel von Kindern, also wenn die sich so in die Hände klatschen, dass das auch die Kooperation der Kinder fördert. Also anschließend helfen sie sich lieber, zum Beispiel, wenn irgendwas hingefallen ist, das aufzuheben. Also nachdem sie so ein Klatschspiel gespielt haben. Also all das dürfte auch über die Oxytocin-Freisetzung eben halt funktionieren.
Und ich würde auch an gemeinsames Musizieren denken. Wenn man so einen Klangkörper gemeinsam einen Klang erzeugt, kann ich mir vorstellen, dass das ja auch eine Wirkung auf das Oxytocin haben könnte. Sag ich jetzt mal als Laie.
Ja, wahrscheinlich schon. Also es gibt eine Studie, in der wurde erstmal schon gezeigt, dass auch das Hören von Musik, und zwar von langsamer Musik, dass die Oxytocin-Freisetzung stimuliert. Also wahrscheinlich bringt man sich da auch selbst so ein bisschen mit in die Schwingung und synchronisiert sich mit dieser Musik. Das wurde gezeigt und dann gibt es da auch eine Studie, in der die Auswirkungen von Musiktherapie auf die Oxytocin-Freisetzung untersucht wurden. Da ist das, glaube ich, so, dass bei den Kindern das nicht so ganz gut gezeigt wurde oder nicht so gut gezeigt werden konnte, weil irgendwie deutlich wurde, dass das von ganz vielen Faktoren abhing und die Kinder waren auch sozioemotional belastet. Aber bei dem Therapeuten, also bei dem Musiktherapeuten, schien das gemeinsame Musizieren, also die Musiktherapiesitzung, die hat da zu einer signifikanten Oxytocin-Freisetzung geführt. Auch da scheint Musik gewirkt zu haben.
Wir hören eine nächste Frage.
Wo entscheidet es sich bei Kindern, wann Empathie gebildet wird? Hängt es an der Erziehung oder gar an der Bildung in Schulen?
Wir haben es eben schon mal angedeutet. Kann man das genau sagen, wo der Grundstein gelegt wird?
Das hängt von vielen Faktoren ab, wie Empathie entsteht. Also erstmal bringt der Mensch durchaus schon so eine gewisse Bereitschaft zur Empathie mit. Also das ist sozusagen in den Genen angelegt, dass wir eben halt darauf vorbereitet sind, uns auf andere Menschen einzulassen. Und auch das da gibt es auch eine genetische Komponente, die beeinflusst, wie empathisch wir sind. Also bestimmte Gene fördern eben halt spätere Empathie und bestimmte Gene fördern eben halt eher unemotionales Verhalten. Und dann ist es aber so, dass eben halt die Erfahrungen tatsächlich entscheiden, wie sich diese Empathie ausbildet. Und da sind es vor allem die frühen Bindungserfahrungen. Also wenn Kinder eine liebevolle, feinfühlige Fürsorge erhalten, dann bildet sich dieses System des empathischen Mitfühlens meistens recht gut aus. Und ja, Kinder sind dann eben halt in der Lage, empathisch auf ihr auf ihr Gegenüber einzugehen. Natürlich haben auch immer spätere Einflüsse eine Bedeutung, aber es ist doch schon eher so, dass das eben halt im Elternhaus reift und nicht so sehr durch eben halt spätere Schule oder sowas geprägt wird.
Wir haben zum Thema eine weitere Hörerfrage.
Die Autorin sprach eben davon, welche Auswirkung Oxytocin hat. Man weiß, dass Neugeborene unbedingt gestillt werden sollten und dass Müttern deshalb oxytocinhaltige Medikamente verabreicht werden. Welches Äquivalent gibt es aber, wenn ein Stillen, also eine Ernährung auf natürliche Art und Weise nicht möglich ist, dass die entsprechende Wirkung hervorruft, um Kindern die möglichst frühe Bindung an die Mutter zu ermöglichen?
Frau Strüber.
Ja, das ist auch eine ganz wichtige Frage. Also beim Stillen wird Oxytocin freigesetzt, das ist richtig. Und es ist so, dass dieses Oxytocin, das in dieser frühen Beziehung ausgeschüttet wird, bei der Mutter, aber auch beim Kind, die beiden schon von Anfang an auf den richtigen Weg sozusagen bringt, also Mutter und Kind. Dadurch, also sie das beruhigt beide, ihre Motivation, sich aufeinander einzulassen, wird gestärkt und so weiter. Also diese ganzen Wirkungen des Oxytocins, die finden da auch statt. Und wenn dieses Stillen eben halt nicht stattfindet, dann natürlich wird dieses Oxytocin dann jetzt erstmal nicht ausgeschüttet, aber es wird eben halt auch durch Kuscheln und durch Haut-zu-Haut-Kontakt nach der Geburt ausgeschüttet. Also wenn das Stillen nicht klappt, wenn es nicht gelingt oder wenn man aus anderen Gründen nicht stillen möchte oder kann, dann ist eben halt der Hautkontakt, das Kuscheln mit dem Kind eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um eben halt an das Oxytocin zu kommen. Und das wurde, also auch das, ich komme immer mit meinen Studien, auch das wurde eben halt in Studien gezeigt, dass wenn Kinder eben halt auf die Brust gelegt werden, Haut-zu-Haut-Kontakt haben, dass sowohl beim Kind als auch bei den Eltern, ich sage jetzt Eltern, nicht Mutter, Oxytocin freigesetzt wird und vor allem beim Kind eben dann dadurch auch die Stresshormonfreisetzung runtergeht. Und ja, ich habe jetzt eben Eltern gesagt, also das wurde tatsächlich gezeigt, dass das eben halt auch funktioniert, wenn das Kind dem Vater auf die Brust gelegt wird.
Ich wollte sagen, ich kann mich als Vater sehr gut an diesen Moment erinnern und auch wie wichtig das allen Beteiligten war, dass das Kind also der Mutter auf die Brust gelegt wird, aber auch dem Vater auf die Brust gelegt wird. Also es ist ein ganz wichtiger Moment und wurde auch damals von allen Beteiligten so empfunden auch.
Genau, also ich habe Zwillinge, bei uns ging das dann damals gar nicht anders.
Ja. Uli hat uns geschrieben per WhatsApp, er schreibt, mein Eindruck ist, dass die ältere Generation weniger körperlich Berührung von ihren Eltern erfahren haben, jüngere Generation mehr. Ist das so und wenn ja, sieht man das in Studien? Kann man das so generell sagen?
Im Hinblick auf Berührungen kenne ich da tatsächlich keine Studien, wobei es die möglicherweise gibt, aber es gibt so viele tausend Studien in dem Bereich, in dem ich mich hier bewege, dass man die gar nicht alle kennen und behalten kann vor allem. Mich bringt das auf eine bestimmte Studie, die muss ich aber auch, dazu muss ich nochmal eben kurz was sagen. Also je nachdem, wie wir welche frühe Kindheit wir erleben. Je nachdem, wie sehr wir erleben, dass unsere Bezugsperson für uns eine Quelle psychischer Sicherheit ist. Also wir uns sozusagen aufgehoben fühlen, wir das Gefühl haben, wir haben einen sicheren Hafen, in den wir einkehren können, wenn wir belastet sind, oder eine sichere Basis, von der aus wir unsere Umwelt erkunden können. Also je nachdem, wie sicher unsere Bezugsperson für uns ist oder diese Beziehung ist, bilden wir unterschiedliche Bindungsmuster aus in der frühen Kindheit. Und wenn Kinder zum Beispiel nicht so sehr diese dieses Bindungsbedürfnis befriedigt bekommen, weil ihre Eltern sie nicht so häufig hochnehmen oder schnell wieder absetzen, wenn sie eben halt eigentlich Bindung und Trost brauchen, dann entwickeln sie häufig etwas, das unsicher vermeidendes Bindungsmuster heißt. Also das ist so ein bestimmtes Bindungsmuster. Und da haben die Kinder dann ihr Bindungsbedürfnis so ein bisschen verdrängt. Und diese Kinder, die wurden dann wahrscheinlich in ihrer Kindheit auch eher weniger berührt. Und da hat man tatsächlich dann gezeigt, dass dieses Bindungsmuster über die Jahre so ein bisschen abgenommen hat. Also das spricht für Ihre Annahme, dass sich das eben halt in den vorherigen Generationen eben halt ein bisschen anders gestaltet hat.
Ja, die Frage ist, ob ich dann später in meinem Leben dieses Muster wiederhole, weil ich mich irgendwie daran gewöhnt habe, weil mir das normal vorkommt, oder ob ich bewusst ausbreche und dann eine sehr bindungsintensive Person werde. Gibt's das auch?
Also meistens ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen in ihren Mustern bleiben und dass daraus dann sozusagen korrespondierende spätere Modelle entstehen. Mhm. Also dass auch der Mensch, der dann aus diesen Kinderschuhen entwachsen ist, dass der eben halt auch so ein unsicher distanziertes Bindungsmodell hat. Also auch da so eine gewisse Distanz aufbaut, die ist relativ hoch. Also oder die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen darin bleiben, die ist relativ hoch. Aber man kann sich durchaus verändern. Man kann sich durchaus verändern und auch sicher werden im Erwachsenen. Alter. Das geht aber nicht sozusagen durch die Einsicht, oh, ich möchte jetzt was ändern, sondern eher durch wirklich emotionale Beziehungen. Also wenn man eine Beziehung mit einem sicheren Menschen hat und in dieser Beziehung weicher wird, emotionaler wird, dann können sich solche Muster auch ändern.
Unser Hörer Dietrich Anselm schreibt uns und er nimmt Bezug auf etwas, das Sie auch im Buch, glaube ich, die dunkle Seite des Oxytocins nennen. Er fragt, wieso verstärken sich Gruppen in ihrer Blase häufig zu unethischem Verhalten, zum Beispiel Krieg. Ja, wie sieht's aus mit der dunklen Seite des Oxytocin?
Oh ja, das ist auch eine ganz wichtige Seite und da muss ich jetzt, glaube ich, ein bisschen ausholen, um das zu beantworten. Also es wurde gezeigt, dass Oxytocin also einerseits all diese positiven Auswirkungen hat und das auch auf unsere eigene Gruppe. Also das ist sozusagen so, dass wenn wir Oxytocin ausschütten, dann fördert das unsere Empathie, unsere Loyalität, Zuneigung, Verbundenheit und all das gegenüber Mitgliedern unserer eigenen Gruppe. Gruppe kann zum Beispiel sein Familie, Freundeskreis, Fußballverein, religiöse Gruppe, kulturelle Gruppe und so weiter. Und ja, Oxytocin fördert unsere Empathie innerhalb der Gruppe. Mhm. Es fördert aber auch unsere Neigung, die Empathie gegenüber anderen, also denjenigen, die nicht zur Gruppe gehören, beziehungsweise zur gegnerischen Gruppe, herunterzufahren. Also dass wir sozusagen die anderen ausgrenzen. Und da gibt es grundsätzlich, also auch unabhängig vom Oxytocin, also wirklich interessante Studien, also die einfach diese Neigung in uns, die wir in uns tragen, eben halt zeigen.
Fördert es auch sowas wie Schadenfreude oder Vorurteile?
Genau. Also das kommt da eben halt auch raus. Also da wurden zum Beispiel Fußballfans, die wurden im Hirnscanner untersucht und wurden ihnen Bilder gezeigt von Menschen, die Schmerzen erfahren haben, also irgendwie so ein Nadelstich in den Finger oder so. Und dann zeigte sich, dass wenn die Fußballfans dachten, dass das jemand aus ihrem Verein ist, dann haben sie Empathie gefühlt. Und wenn sie dachten, dass das jemand aus dem gegnerischen Verein war, dann war in ihrem Gehirn, also sie lagen ja im Scanner, das Belohnungssystem aktiv und sie haben Schadenfreude gefühlt so, ne? Also das ist scheint in uns drin zu sein, dass wir eben halt einsortieren, der gehört zu unserer Gruppe, der gehört nicht zu unserer Gruppe und entsprechend reagieren wir dann und auch mit unserem Gehirn und das wird eben halt, also diese Einteilung in der gehört zu uns, der gehört in die gegnerische Gruppe, das wird durch Oxytocin gefördert. Also Oxytocin scheint diese Ausgrenzung zu fördern und das oder diese Abgrenzung der Gruppen voneinander und das kann dann natürlich auch die Grundlage für jetzt Konflikte, Gewalt und sowas bilden.
Also der Schmerz, den ein Mitglied meiner eigenen Gruppe erfährt, den fühle ich stärker mit als den Schmerz, den ein Mitglied einer gegnerischen Gruppe erfährt. Ja, letztlich könnte das ja auch erklären, warum Menschen zu Gewalttaten, zu Kriegen in der Lage sind und da der Gewalt auch sozusagen auch was ein rationales Vorgehen unterstellen, sagen, ja, das muss halt jetzt so sein, gegen diese andere Gruppe vorzugehen. Das erklärt ja auch, warum Menschen möglicherweise Gewalt ausüben können.
Ja, klar, genau. Also das scheint eben halt auch irgendwie ein Mechanismus zu sein, der in uns drin ist und also den wir Menschen haben, genauso wie wir, also aus evolutionären Gründen sozusagen, um das Überleben unserer Gruppe zu fördern. Und das ist, also es gibt ja verschiedene so evolutionäre Mechanismen, die uns heute noch begleiten, die aber vielleicht aus heutiger Perspektive nicht mehr unbedingt so nötig wären. Also wir lieben ja auch immer noch fettreiches und süßes Essen. Also, ne? Und auch das, also das war in Zeiten der Nahrungsmittelknappheit gut, aber ist heute eben halt nicht mehr so gut. Und ich denke, heute sind auch die Ressourcen in unserer Welt eigentlich so verteilt, dass uns diese, also zumindest in unserer westlichen Welt, dass dieser Gruppenmechanismus nicht mehr unbedingt nötig ist. So. Mhm. Aber er ist eben halt noch in uns. Und da ist es eben halt ganz wichtig, das auch zu reflektieren.
Mhm. Also auch Vorurteile hatten in der Evolution vermutlich ja ihren Sinn. Das war durchaus sinnvoll, sowas wie Vorurteile zu haben, um sich und die eigene Gruppe effizient zu schützen. Das ist irgendwie noch scheinbar in uns drin.
Ja, ganz genau. Aber auch Vorurteile brauchen wir auch heutzutage noch. Also das letztendlich, wenn wir von Vorurteilen reden, dann hat das immer so eine ganz negative Konnotation. Aber eigentlich sind Vorurteile etwas ganz, ganz Wichtiges für das Gehirn. Denn unsere Welt ist ja ganz hochkomplex und das Gehirn, das könnte gar nicht in dieser Welt uns navigieren, wenn es jedes Mal über jedes Detail neu nachdenken müsste. So, ne? Also das Gehirn braucht diese Generalisierung, dass wir eben halt anhand bestimmter Eigenschaften darauf schließen, wie irgendjemand oder irgendeine Situation ist. Also wenn wir das jedes Mal neu analysieren würden, dann könnten wir gar nicht durch unseren Alltag kommen. Und das kann man an ganz banalen Beispielen verdeutlichen, dass Vorurteile eben halt nicht nur Diskriminierungen darstellen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, glaube ich, das Beispiel in meinem Buch, wenn ich jetzt zum Beispiel an einen Kreisverkehr ranfahre, da hat man ja manchmal die Situation, dass dann noch ein anderes Auto aus der anderen Richtung kommt und man weiß nicht, ob man noch schnell reinhuschen kann oder nicht. Hm. Und wenn das jetzt so ein, keine Ahnung, roter VW mit einer älteren Dame ist, dann wird man wahrscheinlich noch mal eben Gas geben und reinhuschen. Wenn da aber aus der anderen Spur ein schwarzer SUV sozusagen sich nähert, dann denkt man vielleicht, okay, der gibt jetzt selbst noch mal Gas, lieber nicht. Hm. So, ne? Also auch das ist in dem Moment ein Vorurteil. Vorurteil gegenüber schwarzen SUV-Fahrern. Aber wir brauchen diese Vorurteile, um eben halt schnell Entscheidungen treffen zu können.
Reduktion von Komplexität. Ansonsten wird der Alltag nicht möglich, dann wird das Gehirn überfordert. Wir haben ganz viele weitere Fragen. Wir wollen eine nächste hören.
Guten Morgen. Würden Sie der These zustimmen, dass gemeinsames Singen und Musizieren und Tanzen ein hervorragendes Mittel ist, um Gehirne zu synchronisieren? In Familien, Kindergärten und Schulen scheint Musik ja doch eine eher untergeordnete und geringe Rolle zunehmend zu spielen. Warum ist das so?
Wir haben es eben schon mal angedeutet, ja.
Genau, also ich sehe da jetzt zwei Teilfragen. Also die erste Teilfrage ist, ob ich das bestätigen würde, dass das eine Synchronität hervorbringt und damit auch die guten Auswirkungen der Synchronität. Und da kann ich ganz klar sagen, ja. Da spricht eigentlich alles dafür, dass eben halt auch diese Tätigkeiten, es wurde teilweise auch in zahlreichen Studien gezeigt, gerade Tanzen und so, dass das eben halt unsere Synchronität fördert. Und es ist auch so, dass das eben halt verschiedene weitere richtige gute Wirkungen hat. Also wir kooperieren dann besser, wir fühlen uns wohler haben ein besseres Verständnis von Informationen. Also wir können den anderen besser verstehen und haben eine größere Bereitschaft, Kompromisse zu schließen und so weiter. Also das hat richtig viele gute Wirkungen, wenn wir dann synchronisieren. Die zweite Frage war, warum ist das denn so in unserer Gesellschaft? Und da kann ich auch nur, also meine Beobachtung schildern, ich erlebe, dass wir sehr auf Bildung fokussieren und auf diese oberflächlichen Dinge und also oder so auf das Vermitteln, auf das kognitive Vermitteln von irgendwelchen Lerninhalten, ne? Wie jetzt zum Beispiel Buchstaben, Zahlen oder so. Und da ist meine Ansicht, dass wir eigentlich erstmal diese Soft Skills brauchen. Also auch da gibt es Studien, ne, die das gezeigt haben. Also meine Ansicht kommt das nicht aus dem Nichts, sondern eben halt wurde durch diese Studien gefüttert so. Da gibt es eben halt auch Studien, die zeigen eben halt, dass wir erstmal so Soft Skills brauchen, wie Emotionsregulation, Geduld und eben halt intrinsische Motivation und all diese Dinge, um überhaupt diese Bildungsinhalte erwerben zu können. Und das wiederum wird durch Synchronität und sowas gefördert. Also deshalb wäre der Ansatz, lieber erstmal irgendwie diese Soft Skills sozusagen ausbauen durch Synchronität und Co. und dann mit den kognitiven Inhalten anfangen in der kindlichen Ausbildung, sage ich jetzt mal.
Unser Hörer Gerd Fuhrmann nennt noch weitere Beispiele. Welche Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt haben Traditionen, fragt er, wie beispielsweise die Tai-Chi-Übungen, die in China in großen Gruppen im öffentlichen Raum praktiziert werden? Oder welche Bedeutung haben die morgendlichen Rituale in japanischen Unternehmen für die Bindung an den Arbeitgeber? Auch das letztlich ja Beispiele für das, was Sie ausgeführt haben.
Genau, das sind total gute Beispiele. Und das, also erstmal das, was Sie zuletzt gesagt haben, also ich kenne diese Übungen in Japan nicht, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn dort solche Übungen, die so eine gewisse Synchronität beinhalten, durchgeführt werden, dass das dann tatsächlich so ist, dass das die Bindung an den Arbeitgeber fördert. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und grundsätzlich ist all das, was wir so machen, von dem wir wissen, dass es uns anschließend besser geht, das ist meistens mit einer Veränderung dieser Stoffe im Gehirn verbunden und hilft uns dann tatsächlich darüber. Also das fühlt sich nicht einfach nur schön an, sondern das wirkt auf unser Gehirn. Ob das nun jetzt Tai Chi ist oder ob das Yoga ist, Meditation, Atemübungen, autogenes Training und so weiter. All das beeinflusst diese Stoffphysiologie. Also zum einen das Oxytocin, aber auch das Stresssystem wird dann eben halt direkt beeinflusst durch diese Methoden. Und das ist eine ganz gute und effiziente Möglichkeit, unsere innere Stoffchemie eben halt gut zu beeinflussen.
Wir hören eine nächste Frage.
Wenn man Ihnen zuhört, hat man den Eindruck, dass wir nur aus Mechanik und Chemie bestehen. Bleibt da eigentlich noch Platz für Mensch und Seele?
Frau Strüber.
Genau, also das ist... das ist jetzt eine Frage, die sehr philosophisch ist natürlich. Da liegt dann eben halt auch die Frage zugrunde, ob es eine Trennung eben halt gibt von diesen mechanischen Vorgängen im Gehirn und eben halt der Seele. Also ist das eine dualistische Sichtweise sozusagen? Also es gibt eben halt beides. Oder sagt man eben halt, das ist alles eins? Und dass da ist sozusagen, auf der einen Seite sind da die mechanischen Vorgänge im Gehirn und gleichzeitig sozusagen auf der anderen Seite, also aus der anderen Perspektive sozusagen, ist da eben halt unsere Wahrnehmung, unsere Gefühle und sowas, unser Bewusstsein. Und meine Perspektive auf die Dinge ist so, dass es eben halt eins ist, dass eben halt diese mechanischen Vorgänge und eben halt stattfinden, begleitet von diesem Gefühl. Das Gefühl wirkt wiederum auf die mechanischen Vorgänge zurück sozusagen oder also beziehungsweise das ist sozusagen ein Vorgang, der da stattfindet. Also das ist meine Perspektive daraus und ich vergleiche gerne auch immer Prozesse mit dem Essen oder mit dem Trinken. Also wenn man jetzt zum Beispiel genau weiß, aus welchen Bestandteilen ein Wein zusammengesetzt ist oder so, dann schmeckt er ja trotzdem. Wir haben trotzdem dann eben halt dieses Gefühl, dass er uns mundet sozusagen, auch wenn wir ganz genau wissen, wie er funktioniert.
Wir hören eine nächste Frage.
Mit zunehmendem Alter nimmt die Begeisterung für gesellschaftliche Empathie ab. Stimmt das?
Muss das so sein, mag man fragen, ne?
Genau, also das geht ein bisschen in die Richtung wie eine Frage am Anfang, die sich darauf bezog, ob wir weniger, also mit zunehmendem Alter weniger an oder ob es uns schwerer fällt, Beziehungen einzugehen. Und da würde ich auch sagen, dass dass eben halt die Neigung, empathisch zu sein, die Neigung, eben halt auch sich mit empathierelevanten Themen auseinanderzusetzen, dass die eben halt früh geprägt wird. Einige sind daraufhin dann sehr interessiert an diesen empathierelevanten Themen und andere eben nicht so. Und diese Neigungen, die dürften sich im Laufe des Lebens in vielen Fällen verstärken. Und so ist es dann bei einigen so, dass sie im Alter daran nicht mehr interessiert sind. Bei anderen aber vielleicht verstärkt. Es gibt ja auch viele Menschen, die sich im Alter sehr verstärkt damit auseinandersetzen.
Claudia Dell-Herder hat uns geschrieben, guten Morgen, herzlichen Dank für das Thema, schreibt sie. Kinder erfahren, wenn vorhanden, in ihrem Elternhaus zunächst durch deren Vorbild Anteilnahme und Mitgefühl, schreibt Frau Dell-Herder. Und dann fragt sie, warum installiert man genau in dieser Zeit der Entwicklung des Kindes jetzt Tablets und digitales Lernen in den Schulen, was doch möglicherweise kontraproduktiv zur Gefühlsentwicklung stehen könnte. Sehen Sie das auch so kritisch, Frau Strüber, diese Tablets in den Schulen, die die Kinder möglicherweise schon in der Grundschule bekommen?
Ja, das ist jetzt eine komplexe Frage für mich. Also für mich sind es sind vor allem die ersten Lebensjahre eben halt auch wichtig und für die Prägung von Empathie und so. Und da ist es eben halt wirklich wichtig, dass die Kinder eben halt ein liebevolles, feinfühliges Eingehen auf ihre Bedürfnisse erfahren, dass die Eltern ihre Gefühle aufgreifen, spiegeln und also benennen, also mit ihrer Mimik spiegeln, benennen und sowas und ihnen bei der Regulation helfen. So, das ist erstmal schon ganz wichtig, damit Empathie entsteht. Und wenn wir jetzt an digitale Medien denken, da finde ich die Tablets in der Schule, also später, die finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Also das müsste ich jetzt drüber nachdenken, was ich darüber konkret halte, aber ich finde sie erstmal nicht so schlimm, wenn sie einfach genutzt werden, sozusagen, um irgendwas zu suchen oder so, um zu googeln, irgendwas auszuarbeiten. Aber was viel schlimmer ist in diesem Zusammenhang, ist eben halt die Nutzung die Nutzung von Tablets oder Smartphones durch die Eltern in dieser frühen Phase. Also in diesen ersten Lebensjahren des Kindes, da brauchen die Kinder einfach unbedingt die Aufmerksamkeit der Eltern. Und das typische Bild, was wir jetzt heutzutage sehen in unserer Gesellschaft, sind ja Eltern eben halt, die häufig auf ihr Handy schauen, während sie mit dem Kind interagieren, während sie mit dem Kind sprechen, während sie das Kind mit dem Kinderwagen schieben, gegenüber sitzen oder auf dem Spielplatz oder wo auch immer. Also die Eltern haben einfach ständig dieses Smartphone in der Hand. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Problem, weil die Kinder einen Großteil des Tages überhaupt nicht mehr die Aufmerksamkeit der Eltern bekommen, überhaupt nicht mehr das Spiegeln ihrer Gefühle erfahren, überhaupt nicht mehr diese Regulation erfahren, die sie eigentlich brauchen. Das ist, glaube ich, wirklich ein ganz großes Problem.
Also es ist auch die Beziehung, die das Wichtige ist und das Wesentliche ist. Die Beziehung zu den Eltern, zu Mama und Papa, die dann möglicherweise, wenn das Kind dann das Tablet die ganze Zeit in der Hand hat, eben nicht stattfindet in dem Moment.
Genau, also ich meinte, also das, was ich eben meinte, da habe ich vor allem abgezielt auf die elterliche Nutzung des Smartphones.
Als Vorbild, ja.
Ja, gar nicht als Vorbild. Es geht da wirklich darum, dass wenn die Eltern, also das hat natürlich auch eine Vorbildfunktion, aber das wesentliche Problem ist einfach, wenn die Eltern das Smartphone sozusagen in der Hand haben und uns scrollen und gucken, während sie mit ihrem Kind zusammen sind, dann geht ihre Aufmerksamkeit, ist dann einfach einen großen Teil der Zeit aufs Smartphone gerichtet und nicht aufs Kind. Und das ist für das Kind problematisch, weil es einfach die elterliche Aufmerksamkeit nicht bekommt. Und natürlich hat das dann auch eine Vorbildfunktion, aber das und ist sozusagen aus der Perspektive auch nicht gut für das Kind, weil das Kind dann natürlich merkt, das ist was ganz Tolles und die Eltern sind da leidenschaftlich mit beschäftigt, das will ich auch. Und dann ist es selbst damit beschäftigt, das ist auch ein Problem. Aber wenn wir jetzt so wirklich auf die ersten Lebensjahre schauen, da ist einfach die elterliche Nutzung dieses Smartphones ein riesengroßes Problem, weil einfach ihnen dann die Aufmerksamkeit fehlt für ihr Kind, die sie eigentlich brauchen, damit das Kind das bekommt, was es wirklich braucht, eben halt. Dieses liebevolle Eingehen auf ihre Bedürfnisse, das Spiegeln der Gefühle, also mit der Mimik und die Koregulation und sowas.
Sie beschreiben jetzt im Buch mehrere Lebensbereiche, in denen wir möglicherweise aus diesen Erkenntnissen was lernen können. Man kann zum Beispiel die Erkenntnisse aus der Neurobiologie, jetzt haben wir über die Erziehung gesprochen, wir können auch über die älteren Menschen sprechen, man kann diese Erkenntnisse auch nutzen, um aktiv Maßnahmen gegen die Einsamkeit älterer Menschen durchzuführen. Sie beschreiben im Buch das Spiegelspiel, das haben Sie vorhin schon mal angedeutet. Was passiert bei diesem Spiegelspiel? Warum ist das so segensreich möglicherweise in der Pflege auch?
Genau, also da geht es darum, dass Bewegungen gespiegelt werden. Da hat man an Senioren eine Studie durchgeführt oder verschiedene Studien. Also vorab muss man ja einmal sagen, oder das wissen auch alle, aber nur einmal, um die Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Also ältere Menschen, Senioren, gerade Menschen auch in Seniorenheimen, die leiden ja sehr stark unter Einsamkeit. Einsamkeit ist ein riesengroßes Problem in unserer Gesellschaft. Einsamkeit kann Demenz fördern, kann viele körperliche Erkrankungen begünstigen, kann die Sterblichkeit erhöhen und so weiter. Also ein riesengroßes Problem. Und bei älteren Menschen wurde gezeigt, eben also dass zum einen auch, dass Berührungen sehr wichtig sind und ihnen helfen können. Aber es wurde eben halt auch dieses Spiegelspiel getestet. Und dieses Spiegelspiel, ist so, dass die älteren Menschen dann aufgefordert wurden, sich mit dem Versuchsleiter zu synchronisieren. Und ist es nicht so, dass der Versuchsleiter jetzt was vorgemacht hat und die älteren Menschen machten das nach, sondern es ging darum, dass man abwechselnd was vormacht und sich gegenseitig aufeinander einließ, um zu gucken, wer ist jetzt dran und so, also wirklich eine Verbindung aufgebaut hat. Und da, und die Kontrollgruppe, die hat dann einfach irgendwelche sportlichen Übungen gemacht oder so in dieser Studie. Und da zeigte sich, dass die Senioren, die dieses Spiegelspiel gespielt hatten, dass die anschließend mehr Oxytocin freigesetzt hatten und dann auch sich weniger einsam gefühlt haben. Mhm. Und da war es sogar so, dass je mehr Oxytocin sie freisetzten, desto weniger einsam fühlten sie sich. Mhm. Und in einer anderen Studie wurde dann auch gezeigt, dass durch dieses Spiegelspiel die älteren Menschen auch aufmerksamer wurden, ansprechbarer, und sie hatten eine bessere Fähigkeit, so Gesprochenes zu verstehen. Und ich finde dieses Spiel so unglaublich wichtig, weil es so eine einfache Methode ist, um Menschen eben halt zu helfen, mehr in die Synchronität zu kommen, Oxytocin freizusetzen und eben halt dann auch sich besser zu fühlen, weniger einsam zu sein.
Sie haben vorhin gesagt, man hat sich aufeinander eingelassen. Also das betrifft ja auch das Pflegepersonal. Das finde ich auch so spannend, weil es gilt ja offenbar auch umgekehrt. Dieses berührende Miteinander, wenn es das gibt, das kann auch die Pflegepersonen vor Burnout bewahren, habe ich mir aus Ihrem Buch notiert.
Genau, also das scheint eben halt auch so zu sein. Also zum einen wurde eben zum Beispiel gezeigt, dass Pflegepersonen auch, also wenn sie berühren, also wenn sie Senioren jetzt berühren, dass auch die Berührungen bei ihnen was Gutes auslösen, auch sie in die Entspannung bringen, Motivation und sowas. Das wurde in einer Studie der Berliner Charité gezeigt, dass sogenannte intentionale Berührungen auch den Pflegenden gut tun. Das ist das eine. Und dann gibt es da auch noch so einen Forschungsansatz aus der Empathieforschung um Tanja Singer. Die fokussieren sehr auf diese beiden unterschiedlichen Komponenten der Empathie, die ich anfangs benannt habe, also dieses Mitleiden und Mitfühlen. Und da wird gesagt, dass wenn man eben halt dazu neigt, mit Menschen mitzuleiden, also sich wirklich, also mit dem Leid mitzuschwingen, dass das dann tatsächlich negative Auswirkungen auch auf einen selbst hat, dann gerät man leichter in einen Burnout. Und wenn es aber gelingt, und da sagen sie auch, das kann man trainieren, dass man dieses Mitgefühl kultiviert, also dieses positive Gefühl, wenn es einem gelingt, dass man dieses Gefühl kultiviert, dann schützt das vor Burnout. Das bringt positive Gefühle mit sich und es schützt dann eben halt auch vor Burnout.
Sie haben eben Demenz erwähnt, möglicherweise kann man das vorbeugen. Viele Hörer fragen, in welchen Gesundheitsbereichen ist Oxytocin denn noch segensreich, was Prävention angeht?
Ein wichtiger Bereich, in dem das auch erforscht wird, ist auch die Psychotherapie und also auch die Placebo-Forschung zum Beispiel. Auch da, also geht man davon aus, dass das Oxytocin eben halt der Stoff ist, der auch der Placebo-Wirkung zugrunde liegt. Das wird sozusagen im Miteinander ausgeschüttet von Arzt und Patient. Man weiß auch Placebos wirken umso besser, je wärmer und kompetenter der Arzt oder die Ärztin wahrgenommen wird. Und da wird auch, auch davon ausgegangen, dass es Oxytocin ist, was da ausgeschüttet wird und die körperlichen guten Wirkungen dann sozusagen auslöst. Aber auch in der Psychotherapieforschung. Also da weiß man, dass eben halt auch die therapeutische Allianz eben halt eine ganz wichtiger Wirkfaktor ist für die Psychotherapie. Also wenn diese Beziehung zwischen Patienten und Therapeuten, wenn die eben halt gut ist, dann ist das schon mal sozusagen die halbe Miete, dann ist das schon mal ein wesentlicher Wirkfaktor. Und da wird eben halt auch davon ausgegangen oder angenommen, dass da eben halt Oxytocin ausgeschüttet wird und schon mal so ein gewisses chemisches Milieu der Veränderbarkeit mit sich bringt, damit Menschen in der Therapie eben halt an sich arbeiten können.
Also achten Sie auf Ihr Oxytocin. Ganz kurze Frage zum Schluss. Wie ist das bei so einem Buchprojekt, bei dem man lange im Zimmer sitzt und schreibt und nicht so viel Zeit hat für Freunde? Hat Ihr Oxytocin-Haushalt möglicherweise dabei auch gelitten?
Ja, ganz bestimmt. Also das ist, ich fand das auch absurd. Als ich geschrieben habe, da dachte ich auch, ich schreibe hier über Miteinander und vernachlässige all meine sozialen Kontakte. Das ist schrecklich.
Es hat sich gelohnt. Dankeschön, Dr. Nicole Strüber. Herzlichen Dank für das Gespräch. Schöne Grüße nach Bremen.
Vielen Dank für die Einladung, war schön bei Ihnen.
Jeweils ein Buch gewonnen haben Maria Klein aus Zell, Bernd Huperich aus Saarbrücken und Elke Quinten aus Eppelborn. Ich sage nochmal den Buchtitel, Unser soziales Gehirn, warum wir mehr miteinander brauchen, erschienen bei Klett-Cotta, 284 Seiten, kostet 20 Euro. Soweit Fragen an die Autorin. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Audiothek Podcast-Tipp.
Ich bin Verena Kapell und Sie hören mich in der Innenwelt, dem Psychologie-Podcast von WDR 5. Unsere Psyche hat einen enormen Einfluss auf unser Leben. Wie können wir uns und andere besser verstehen? Ich spreche mit Psychiatern, Psychologen und Betroffenen über ihr Erleben und die Therapien. Wir bieten mögliche Lösungen für Patientinnen und Patienten, aber auch für Angehörige und Freunde. WDR 5 Innenwelt, der Psychologie-Podcast. Sie können ihn in der ARD-Audiothek oder auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform hören.